Ja, meine Lieben, wir sind also jetzt langsam am Übergang zum siebenten Schöpfungstag. Die Menschwerdung haben wir einigermaßen hinter uns oder zumindest in groben Zügen. Es wird natürlich noch sehr vieles dazu zu sagen sein. Ich möchte heute so ein bisschen den Übergang damit schaffen, dass ich erstens einmal endlich das anbringe, was ich schon seit dreimal, glaube ich, vorbereitet habe. Heute werden wir das wirklich durchziehen. Und aber es bildet ohnehin auch den Übergang zum siebenten Tag, zum Tag der Ruhe dann, was mit diesem Tag der Ruhe gemeint ist. Das ist ja etwas, also die Zahl 7, die zusammenhängt mit den 7 Entwicklungszyklen, die bei jeder Entwicklung zu bemerken sind. Egal, ob es Kulturepochen sind, ob es die großen planetarischen Entwicklungszustände sind, immer steht es irgendwo. Also die zeitliche Entwicklung, die zeitliche Aufeinanderfolge unter der 7-Zahl. Und dabei ist immer der 7. Zyklus hat etwas Abschließendes. Da passiert nichts Besonderes Neues mehr, sondern da reift eigentlich nur mehr das aus, was vorher angelegt ist. Ihr wisst vielleicht auch, die kritische Phase der Entwicklung ist immer davor, das heißt auf der 6. Stufe. Das ist etwa auch die Bedeutung dieser berühmten Zahl aus der Apokalypse, diese 666. Also das ist immer kritisch, wird es dann im 6. Entwicklungszyklus, im 6. Unterzyklus und dort noch einmal im 6. Unterzyklus. Das ist sozusagen die letzte Möglichkeit, wo noch Weichen gestellt werden. Was danach kommt, ist nur mehr Ergebnis des bereits Geschehenen. Also das heißt, da kommt nichts Neues mehr hinein. Da zieht sich letztlich die ganze Entwicklung schon in einen Art Ruhezustand immer mehr zurück. Und da werden nur mehr die Konsequenzen gezogen. Die Konsequenzen hier insbesondere für die Elohim am 7. Schöpfungstag bestehen darin, dass sie eben mit der Vollendung der Schöpfung des Menschen zu einem höheren Gemeinschaftsbewusstsein aufgestiegen sind. Aber das haben wir schon öfter gesprochen, dass das beginnt ja schon letztlich am ersten Schöpfungstag zu wachsen, dieses Gemeinschaftsbewusstsein, dass dann durch dieses Gemeinschaftsbewusstsein der Christus wirken kann, dass er die eigentliche Schöpfungsquelle ist und in gewisser Weise die Elohim ihre Ausführungsorgane sind. Aber das ist ein Prozess, der sich zieht eben bis zum Ende des 6. Schöpfungstages. Dann erst ist wirklich dieses Gemeinschaftsbewusstsein vollendet, beziehungsweise ausgereift, voll ausgereift dann im 7. Schöpfungstag, wenn es am Ende dann heißt, Ele toldot hashamayim veharetz behebariam bayom azot Adonai Elohim eretz veshamayim. Also dieses sind die Zeugungen des Himmels und der Erde bei ihrer Schöpfung an dem Tag, an dem der Herr, Jahwe, jetzt, das erste Mal kommt jetzt das Wort Jahwe vor, bisher noch nicht. Dieses die Zeugungen des Himmels und der Erde bei ihrer Schöpfung am Tag, als der Herr, Jahwe Elohim, die Erde und den Himmel bildete. Dieses tolle Dot, was wir gerade vorhin angesprochen haben mit dem kleinen E oben, Zeugungen, das heißt eigentlich so viel wie die folgenden Geschlechter. Das heißt, das bezieht sich nämlich dann durchaus auf die menschliche Entwicklung, dass also das die Geschlechter dann sind, die aus dieser Schöpfung hervorgegangen sind, die menschlichen Geschlechter. Also die aus diesem gemeinsamen Bewusstsein der Elohim, aus diesem gemeinsamen Jahwe-Bewusstsein eben hervorgegangen sind. Und das heißt, die ganzen Generationsfolgen, die dann in der Folge geschildert werden im Alten Testament, die entspringen also direkt von Jahwe. Es gibt dann nur, auch das werden wir vielleicht demnächst einmal besprechen, so gewisse Ausnahmen oder gewisse Nebenlinien, wo es ein bisschen anders ausschaut. Etwa, ich denke zum Beispiel an die Tempellegende, die auch, auf die sich auch bis zu einem gewissen Grad die Freimaurer berufen, mit dem Tempel. Bitte? Wolltest du was, oder?
Ja.
Und mit dem Tempelbaumeister, dem Hiram, der später ja als Christian Rosenkreuz sehr viel später in Erscheinung tritt, der aus einer anderen Linie kommt, die nicht direkt aus dieser Jahwe-Linie herauskommt, sondern aus einer etwas früheren, ursprünglicheren Linie herauskommt. Das heißt also aber auch nicht ganz aus diesem vollen Gemeinschaftsbewusstsein herausstammt, sondern es wird sehr deutlich in der Tempellegende geschildert, dass also dieser Hiram oder dieses Geschlecht, das Kainsgeschlecht, das ist nämlich die Linie, aus dem der kommt, dass das von einem einzelnen Elohim abstammt. Und zwar nicht aus diesem gemeinsamen Jahwe-Bewusstsein und natürlich auch nicht aus jenem Elohim, der Vertreter dieses Gemeinschaftsbewusstseins ist. Die Sache ist ja insofern ein bisschen komplizierter. Wenn wir von Jahwe sprechen, nennt das Steiner ja oft, das ist der Monden-Elohim. Also der dann sich mit dem Mond sehr stark verbunden hat, mit der Mondensphäre stark verbunden hat, während die anderen sechs Elohim in der Sonnensphäre geblieben sind. Und die Bezeichnung Jahwe ist also eben einerseits die Bezeichnung für diesen einen Monden-Elohim, der aber als besondere Aufgabe hat, wiederzuspiegeln das Gemeinschaftsbewusstsein aller sieben. Das heißt, der Begriff Jahwe steht zugleich auch für das Gemeinschaftsbewusstsein aller sieben, durch das der Christus durchwirkt. Und das Kainsgeschlecht stammt also nicht aus diesem Gemeinschaftsbewusstsein heraus, sondern
auf das Stamm. Die Anthroposophen auch nicht dieses Gemeinschaftsbewusstsein.
Das ist jetzt. Das ist ein Riesenthema. Da sage ich jetzt nichts.
Ja, aber ich meine, das ist schon mit einem Ernst.
Ja, nein, es hat schon was drinnen. Also es ist natürlich in dem Rosenkreuzerischen, das ja auch in das Anthroposophische dann hineingeführt hat, sehr stark, ist einerseits schon sehr stark natürlich eben dieses christliche Element her, das sich einerseits von diesem Jahwe-Bewusstsein herleitet, andererseits ist aber sehr stark natürlich auch drinnen diese Quelle von dem Kainsgeschlecht. Das sind die wirklich ja die Erde verwandeln, die auch die sind, die Freiheit suchen. Letztlich. Nicht wahr? Aus dem reinen Jahwe-Geschlecht heraus wäre nicht der freie Mensch hervorgegangen. Sondern dazu ist eine andere Linie noch zusätzlich notwendig.
Das schwarze Schaf sozusagen.
Ja, es ist das schwarze Schaf, aber andererseits.
Das und nennt es egal, aber
ja.
Jedenfalls das andere.
Richtig. Ich meine, bitte.
Es ist doch so, dass sich einer irgendwie abgesondert hat und etwas Eigenes.
Ja, ganz genau. In einer gewissen Weise. Richtig. Dabei muss man dazu sagen, dass das Ganze natürlich in einer gewissen Weise, es ist eben von diesem einen Elohim, der sich das sozusagen in gewisser Weise absondert, natürlich auch keine ganz freie Entscheidung. Das muss man auch dazu sagen. Das haben wir ja gesagt, also diese volle Freiheit hat eigentlich erst der Mensch. Das heißt, diese Absonderung liegt in gewisser Weise auch im weisen Weltenplan. Also es ist nicht nur so ein Unfall, der passiert ist und einer war halt rebellisch und hat sich, obwohl das nicht so vorgesehen war, dagegen gestellt, sondern es liegt im weisen Weltenplan letztlich drinnen. Das heißt, in dem auch, was der Christus durch die Erdenschöpfung erreichen will, nämlich den freien Menschen hinzustellen, der der Liebe fähig wird. Denn die ist nur im eigentlichen und höchsten Sinne dann möglich, wenn sie aus der absoluten Freiheit heraus erfolgt. Wenn sie nicht eben Blutsliebe ist oder auch nicht aus dieser geistigen Abstammung heraus zwangsweise sich ergibt, sondern wenn sie aus völliger Freiheit entsteht, was voraussetzt, dass zuerst eine völlige Trennung vorhanden ist. Das heißt, es muss eigentlich jedes Vorgegebene, jedes Instinktive, jedes naturgemäße Band in gewisser Weise zuerst zerrissen werden, bevor ich aus der Freiheit den Weg wieder zum Ganzen letztlich suchen kann, weil Liebe im umfassendsten Sinn bedeutet eben wieder aus Freiheit heraus die Verbindung mit dem ganzen geistigen Kosmos zu suchen, letztlich. Und aus dem ich mich herausgesondert habe, und zwar eben so weit herausgesondert habe als Mensch oder wie als Menschen überhaupt, dass für uns die volle Freiheit zumindest möglich ist. Ich meine, wir sind noch lange noch nicht dort, dass wir sie wirklich voll ausschöpfen können, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Und der Preis dafür ist sehr hoch, weil er uns also in die absolute Finsternis zunächst hineinführt. Und das ist dieses dunkle Element, was eben auch mit dem Keinsgeschlecht zusammenhängt. Aber das ist daher auch das, die Geschlechtsrichtung, die Freiheit ermöglicht und die sich auflehnt eben gegen das Jahwe-Geschlecht. Und das heißt, bei diesem irdischen Keinsgeschlecht, bei den Menschen, die aus diesem Geschlecht hervorgehen, wächst wirklich zunächst einmal immer mehr die Freiheit heraus. Das heißt, da ist es dann wirklich mit der Zeit immer mehr eigene Entscheidung, sich zu trennen und aus der Freiheit heraus wieder den Weg zurückzusuchen. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Und vor allem, weil es sehr schwierig ist, den Übergang von dem einen zum anderen zu schaffen, ohne dass das sozusagen große Brüche und große Tumulte und Schwierigkeiten entstehen. Weil die Freiheit ist eben nur dann gegeben, wenn die alten Bande alle abgeschnitten sind. Und ideal wird es natürlich funktionieren, wenn das mit einem Schlag ginge, alle abschneiden und sofort alle neuen anknüpfen und dann wird man praktisch nichts äußerlich gar nichts merken, es wird alles friedlich vor sich gehen und es würde halt auf ganz neue Art sein. Die Beziehung eben aus der Freiheit heraus. Also etwa die Familienbande, die Blutsbande. Die müssen gekappt werden. Sogar der Christus sagt es ja selber, wer nicht verlässt Vater und Mutter, kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, du darfst dich nicht mehr auf die Blutsbande berufen, sondern aus völliger Freiheit heraus. Aber das heißt ja nicht jetzt, man soll sagen, Familie interessiert mich nicht mehr, ich gehe fort und die sollen machen, was sie wollen. Der nächste Schritt müsste ja sein, aus Freiheit, das heißt aus wirklicher geistiger Liebe heraus, sich wieder verbinden damit. Aber jetzt ist es nichts mehr Instinktives, nichts mehr, was mit dem Blut zu tun hat, sondern was aus der Freiheit heraus ist. Und wo dann natürlich auch eine absolute Gleichstellung entsteht zwischen den Banden, die ich aus Freiheit zur Familie knüpfe oder zu anderen Freunden draußen oder zu anderen Menschen. Richtig. Also das, und das Ganze ist ja durchaus auch in unserer heutigen Zeit noch ein sehr großes Problem. Wenn man denkt, also, dass ja in vielen, vielen Kulturkreisen heute noch, also die Blutsbande und was sie daran knüpft, eine sehr wesentliche Rolle spielt. Und dass daraus eine ganz andere Denkweise auch entsteht.
Auch im Christentum, also Familie.
Ja. Richtig, auch dort, na sicher, ganz klar. Ich meine, damit ist ja eben, wie gesagt, nicht gesagt, dass Familie jetzt an sich was Schlechtes ist, aber es ist die instinktive Bindung und die zwangsweise Bindung daran, das ist das Schlechte. Und dann heißt sozusagen, die eigene Familie hat recht, wurscht, was die gemacht haben, der Vater, der Opa, die waren alle Mörder und Räuber und sonst was, wurscht, aber wir stehen zu ihnen und Blutrache und weiß Gott was alles, was daraus folgt. Und das gibt es heute noch. Das gibt es durchaus heute noch, halt in verschiedensten Abstufungen. Und das sind letztlich Kräfte, die uns noch eine Weile begleiten werden und die Auseinandersetzung halt zwischen dem, was aus Freiheit, das heißt aus freier Liebe heraus, entsteht gegen diese alten Kräfte, da wird es noch sehr viele Auseinandersetzungen geben. Das heißt, das Keinsgeschlecht hat wirklich eine sehr, sehr wesentliche Aufgabe und ohne dem könnten wir unsere eigentliche Erdenaufgabe als Menschen nicht erfüllen. Weil wir würden eben nicht dieses Liebesprinzip, dieses christliche Liebesprinzip, ohne es jetzt konfessionell eben ausdrücken zu wollen, weil das wäre schon wieder so eine falsche Sache, weil im Grunde ist, wenn man so nimmt, die ganzen Konfessionen, so wie sie sich entwickelt haben, haben erst so eine alttestamentarische Struktur in Wirklichkeit, die ganze Kirche, das alles. Also die ist genauso alttestamentarisch wie, da wird doch oft dem Steiner vorgeworfen, jetzt hat er gesagt, das Judentum hat sich überlebt und jetzt ist er judenfeindlich und sonst was nicht. Es gibt ein paar so Äußerungen, wo er sagt, eigentlich ist das etwas, was sich in der alten Form überlebt hat, seit der Christus da ist. Der Punkt ist aber, dass das genauso eben in den konfessionellen Kirchen drinnen, in den sogenannten christlichen Kirchen genauso drinnen lebt. Das Prinzip, das heißt, das ist alles ein Prinzip, das im Grunde überholt ist. Als Institution, das heißt nicht, dass man es äußerlich bekämpfen muss, weil es gibt eben genug Menschen, die, wie soll ich sagen, über diese Stufe noch nicht hinaus sind oder sie noch nicht lösen können davon und die es auch brauchen. Also das heißt, es wäre durchaus auch schlecht, wenn von einem Tag auf den anderen diese Dinge alle zusammenbrechen würden. Was man versäumt hat natürlich ist, dass man mit der Zeit eine gewisse Entwicklung auch in diese Strukturen hineingebracht hätte. Das würde es den Menschen leichter machen, in die eigentliche Erdenaufgabe hineinzuwachsen. Aber das wird sehr stark verhindert. Warum wird es verhindert? Weil fast niemand haben will den freien Menschen. Ich meine, alles, was Institution ist, will niemals einen freien Menschen haben, weil die wollen selber sagen, wo der Weg lang geht. Und das gilt für Kirchen, das gilt für alles Mögliche. Also, da muss man darüber hinwegkommen und in diesem Sinne ist das Anthroposophische durchaus also mehr verwandt mit dem Kainsgeschlecht als mit dem Abelgeschlecht. Und wobei natürlich davon auch Elemente drinnen sind, sagen wir es besser so, wir haben heute die Aufgabe, diese beiden Kräfte irgendwo miteinander zu verbinden, sagen wir es einmal so, aber nicht einseitig in dem einen oder anderen bleiben. Und zweifellos ist vieles, was an erstarrten, veralteten Strukturen auch in der anthroposophischen Bewegung drinnen ist, hängt damit zusammen, dass eben zu wenig dieser Keinsimpuls da ist. Oder sehr tumultarisch dann nur herauskommt. Weil du hast, von dem sind wir jetzt ausgegangen, dass du gesagt hast, in der anthroposophischen Gesellschaft ist das auch drinnen. Es ist drinnen, aber es hat sich eben nicht sehr harmonisch entwickelt bis jetzt. Das müsste eigentlich in Wahrheit mehr drinnen sein, aber in Verbindung eben mit dem Alten auch, also da den Übergang zu suchen. Es ist das Trennende drinnen, aber es müsste eben einfach auf der anderen Seite die Toleranz drinnen sein, so wie es der Steiner so schön da in der Philosophie der Freiheit. Und dieser wunderschöne Satz, Leben aus der Liebe zum Handeln und Leben lassen im Verständnisse, wie heißt's, Leben lassen im Verständnisse des Wollens anderer Menschen. Ich hab's jetzt, im Moment ist es ein bisschen weg, lustigerweise. Ist zwar mein Lieblingszitat, aber jetzt ist weg. Also Leben lassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen. Das heißt, das eigene zu sagen, ganz bewusst, ich muss mein eigenes machen. Und zwar aus Liebe dazu, dass ich es tue, weil ich es aus Liebe tun will. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Und es ist eine ganz individuelle Handlung und der andere wird es ganz anders machen. Aber auf der anderen Seite leben lassen im Verständnisse des fremden Wollens. Das heißt genau das, die gleiche Freiheit dem anderen zugestehen. Nicht zu sagen, ich mach das so, ich sehe das so und alle müssen das jetzt so machen. Und alles, was nicht so ist, das kann schon nicht stimmen. Sondern es muss immer mehr, und das ist wahnsinnig schwer, herauswachsen, diese Fähigkeit, dass jeder den Raum bekommt, aus seinem Individuellen heraus zu gestalten, mit dem Zusatz auch, dass man ihm erlauben muss, dabei einen Fehler zu machen, weil das passiert halt einmal, wenn man immer gleich in der Wunde bei, ja du, das passt aber nicht und das passt auch nicht und das passt auch nicht. Na klar, wenn ich irgendwas tue, wird nicht gleich mit dem ersten Wurf das vollendete Werk dastehen, sondern es ist einmal...
90% sind falsch.
Ja, genau. Genau, man muss also froh sein, wenn ein bisschen davon einmal in die richtige Richtung geht und man muss den Menschen zugestehen, dass sie das machen dürfen und ausprobieren dürfen auch und den Weg gehen. Und nicht 100 andere sagen dann, so kann man das nicht machen und sich dabei nur stützen auf irgendwas aus der Tradition kommendes, auf was Altbewährtes, was aber eigentlich den Anforderungen der Zeit nicht mehr genügt.
Aber ich bin schon dafür, dass man die Leute richtig wachrüttelt. Ja,
ja, ja. Ja.
Da bin ich nicht aus dem Geschlecht des
Teils. Ja, 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 na, man soll sie wachrütteln. Ja, ja, schon, natürlich. Wachrütteln soll man sie das eben, was Eigenständiges tun und man soll sie ermutigen dazu, dass was tun. Aber man soll sie dann nicht immer gleich in Grund und Boden kritisieren, wenn dabei Fehler passieren. Weil das ist normal, dass dabei Fehler auch passieren. Und man muss unterscheiden zwischen Fehlern, die passieren aus, wie soll ich sagen, Schlamperei, aus Nachlässigkeit, aus Oberflächlichkeit heraus, oder Fehler, die notwendig passieren, wenn man einen neuen Weg geht und eben erst ausprobieren muss gewisse Dinge und das erst diesen geistigen Impuls ja erst hereinführen muss. Es geht darum, dass wir mit diesem Freiheitsimpuls, das haben wir ja auch schon öfters besprochen, ja wirklich aus der allerhöchsten Quelle, was zum Beispiel auch Nirvana-Plan oder so genannt wird, also dort, wo nichts eigentlich ist, wo das rein Schöpferische ist, dass wir unmittelbar aus dem etwas völlig Neues hereinholen. Und jetzt müssen wir das aber in Harmonie in gewisser Weise erst bringen mit dem bereits Geschaffenen. Das heißt, mit was ist das Geschaffene? Das ist die Seelenwelt, das ist die Ätherwelt, das ist die physische Welt letztlich. Auf jeder dieser Stufen stoßen wir damit auf Hindernisse. Im Grunde. Also es ist ja nicht so leicht, diesen neuen Impuls da hineinzutragen. Und das bedeutet immer, auch bis zu einem gewissen Grad, nämlich dass Altes bereits Gewordenes aufgebrochen wird. Vielleicht ist es noch elastisch genug, dass es sich umformen lässt, oft ist es aber bereits zu erstarrt, dann zersplittert es unter der Einwirkung dieser neuen schöpferischen geistigen Kraft und zerfällt einmal in Einzelteile und aus denen sozusagen muss man erst das Neue gestalten. Und dabei geht es erstens nicht immer sehr ruhig zu, also das macht schon Unruhe unter Umständen und es können Fehler passieren dabei. Also es ist nicht so leicht, diesen Impuls wirklich herunterzutragen. Solange ich nur im Geistigen da oben in den höchsten Sphären schwebe damit, kann nicht viel passieren. Da ist das Urbild in seiner Reinheit da, aber die Schwierigkeiten treten auf, umso mehr, je weiter ich das herunter in die Erdenwelt trage. Und genau das ist die Aufgabe des Kainsgeschlechtes. Es ist wirklich bis herunter, ja bis in die physisch-sinnliche Welt es herunterzutragen. Mit all den Konsequenzen, mit dem Mut eben auch, dass daraus Turbulenzen entstehen hier in der Welt, die man bis zu einem gewissen Grad in Kauf nehmen muss, aber natürlich mit höchster Verantwortung. Mit höchster Verantwortung. Das heißt, man kann dann natürlich bis zu einem gewissen Grad schon kritisieren oder kritisieren, zumindest feststellen, wie weit ein Mensch natürlich seine geistige Verantwortung dabei auch wahrnimmt. Aber es kann jemand einfach zu nachlässig sein und zu wenig zum Beispiel an seinem eigenen Charakter gearbeitet haben und dann passieren Fehler einfach dadurch, dass es seinen Charakter nicht genügend in den Griff bekommen hat. Obwohl er eigentlich die Kräfte dazu hätte, hier schon weiter zu sein. Aber wenn er das fahrlässig vernachlässigt, dann kann man ihm das bis zu einem gewissen Grad vorhalten sozusagen. Und er kann zumindest sagen, na da hast du aber aufpassen müssen. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, selbst wenn man alles das berücksichtigt und sagt, der Mensch hat wirklich das Höchstmögliche getan zur Vermeidung von Fehlern, zur Verbesserung seines Charakters und so weiter, dann wird es trotzdem Schwierigkeiten geben und es wird trotzdem nicht gleich in vollendeter Gestalt dastehen. Ich meine, die ganze Schöpfung stand nicht am ersten Tag Hokus Pokus fertig da, sondern da sind viele Stufen passiert und ja, wenn man so will, auch Fehler passiert. Also auch das ist ja nicht so eine ganz gerade Linie, sondern da gab es sehr viele Nebenlinien, da gab es große Umwälzungen. Ja, auch braucht man ja nur äußerlich schauen, wenn man die äußerlich die Naturgeschichte der Erde sich anschaut oder so, da gab es große Umwälzungen und große Katastrophen, die Erde immer wieder an den Rand der Vernichtung fast geführt hat. Und trotzdem ist letztlich gerade daraus dann die nächste Stufe errungen worden. Und die äußeren Katastrophen, auf die uns in gewisser Weise ja auch die Naturwissenschaft hinweist, die bedeuten ja noch stärkere, wenn man so will, Katastrophen in der Seelenwelt zum Beispiel. Ich meine, man muss sich vorstellen, dass da gewaltige Seelenschmerzen, gewaltiges Leid auch in die Seelenwelt durchzuckt hat, während dieser ganzen Schöpfungsgeschichte. Also das, man darf sich jetzt nicht nur vorstellen, das ist so ein harmonischer Prozess, da wird die Welt geschaffen und das ist schön und oben sitzen die Engel und spielen Harfe und alles ist wunderbar und darüber thront irgendwo die Trinität und sind fleißig die Elohim und alles geht wunderbar seinen Gang. Nein. Also es sind gewaltige Umwälzungen drinnen und die bedeuten eben auch unter anderem auch gewaltiges Leid für die beteiligten Wesen daran. Natürlich spielen da dann die Widersacherkräfte auch eine Rolle, das ist ganz klar, aber die sind ja letztlich ein notwendiger Bestandteil des ganzen Geschehens. Also die gehören ja auch dazu. Das Ganze fängt eben schon damit an, dass ja dieses Herunterkommen aus der schöpferischen Quelle ins Geschaffene, ins Gestaltete hineinzugehen, dass das so und so ein Absterbensprozess ist. Im Grunde ist es ein Absterbensprozess. Es stirbt etwas aus dem Geistigen heraus und verfestigt sich, verliert an geistiger Beweglichkeit. Und je weiter es bis ins Physische hinuntergeht, dann wird es ganz starr. Der Tisch verändert sich von selber nicht mehr sehr viel aus geistigen Kräften heraus. Obwohl es eh in Wahrheit unter der Oberfläche brodelt. Also so ganz so starr, wie er äußerlich erscheint, ist er in Wahrheit ja auch nicht. Aber trotzdem verhältnismäßig.
Der Holz,
genau. Er lebt. Ja. Aber trotzdem, es ist immer das... Das Hervorbringen einer Schöpfung ist immer eben auch mit diesen Schmerzen verbunden. Auch.
Für also, die Elohim auch?
Ja, auch für die Elohim. Eben auch für die Elohim. Und da hat das durchaus kosmische Dimension. Das...
Dafür ist er reifer heute, ne? Der
Elohim. Ja, das natürlich. Dadurch haben sie eben diese Entwicklung zu dem Gemeinschaftsbewusstsein gefunden, wodurch jeder Einzelne aber etwas Höheres mitnimmt. Und das heißt, dieses Gemeinschaftsbewusstsein heißt ja aber auch nicht, dass sie als Einzelne aufgelöst werden oder so. Also sie bleiben trotzdem sieben Elohim, aber sie können sich zu einem höheren Bewusstsein vereinigen und davon kann jeder etwas wieder für sich mitnehmen und nimmt mehr daraus mit, als er Zugang hätte, wenn sie sieben Einzelne nur geblieben wären. Also sie sind eine Gemeinschaft, aber sie sind auch Einzelne. Das heißt, sie sind auch einen Schritt weitergekommen in der Entwicklung der Freiheit. Auch das. Weil auch darüber haben wir öfter gesprochen, die Hierarchien über uns haben nicht diese Freiheit, die der Mensch hat. Wir haben es am allermeisten. Bei uns ist es wirklich vollkommen. Oder zumindest potenziell vollkommen. Wir sind dazu veranlagt, sagen wir so, es ist noch lange nicht am Ende der Prozess. Aber bei uns ist es am vollkommensten. Und die Elohim, dass sie eben unmittelbar an diesem Werden des Menschen ja mit beteiligt sind, nehmen sehr viel mit davon auch. Das heißt, die Elohim haben sozusagen auch für ihre Entwicklung etwas davon, dass sie den Menschen schaffen.
Und der eine, der sich abgesondert hat, hat gesehen, was eigentlich auf uns wartet, was wir durchmachen müssen, und hat sich gedacht, nein, da muss ich etwas machen.
Ja, richtig, richtig. Ja, ja. Wobei das eben, wie gesagt, noch kein ganz freier Entschluss ist. Es ist so halb-halb, weil es liegt also im höheren Plan irgendwie trotzdem auch schon drinnen, dass also so eine Trennung passiert. Das, aber halt nicht in allen Details natürlich. Also das heißt, wie das dann im Detail passiert, da ist schon eine gewisse Freiheit dann auch drinnen. Aber so im Großen ist es wirklich seit langem schon im Weltenplan drinnen, weil es eben ohne dem den Weg zur Freiheit nicht geben kann. Und ist doch oft so die Frage dann aufgetreten, im Mittelalter, wie kommt das Böse in die Welt? Und die Welt ist von Gott, ja, wie da im Märchen vom Guten und dem Bösen in unserem Mysteriendrama. Und die Welt ist doch von Gott und Gott ist doch das Gute schlechthin, also wie kann das Böse in die Welt kommen? Und hätte man die Welt nicht anders machen können und so weiter. Der Punkt ist, es geht anders nicht. Die Freiheit ist nicht möglich, ohne die Möglichkeit zum Bösen eben auch drinnen zu haben. Das heißt, das Böse in dem Fall heißt eben die Absonderung vom Ganzen und in der Verharren. Aber die Möglichkeit dazu muss vorhanden sein, weil ohne die Absonderung ist die Freiheit nicht möglich. Und das heißt, in dem Moment entsteht eben auch die Möglichkeit, dass ich den Weg zurück nicht suche. Weil es steht in der Freiheit. Und wenn ich ihn nicht suche, dann kommt was Böses letztlich heraus. Wenn ich ihn aus Freiheit suche, dann tue ich das Gute. Aber es muss die Möglichkeit sein, dass der Mensch, letztlich der Mensch, wirklich die reale Wahlfreiheit hat, es zu tun oder nicht zu tun. Und das heißt, man muss ganz real damit rechnen, dass ein Teil der Menschen es nicht tut. Oder auch wir selbst eben oft hoffentlich tun und in manchen Fällen eben auch nicht tun. Das muss also real, das darf nicht nur sozusagen theoretisch da sein und sagen, ja, theoretisch hast du die Möglichkeit, aber bitte vereinbar mal, keiner macht's. So funktioniert das Spiel nicht sozusagen. Also das heißt, das muss auch passieren. Und wenn man, ja.
Was passiert mit unserer Freiheit? Angenommen, wir schaffen es, da zurückzukommen, ja. Ja, in die geistige Welt.
Ja.
Bleibt uns die Freiheit?
Die Freiheit erhalten? Bleibt, ja, die Freiheit bleibt erhalten. Die Freiheit bleibt erhalten. Der Punkt ist, was wir noch dazu gewinnen müssen, also dass das nicht verloren oder geht oder beeinträchtigt wird. Wir haben zurzeit die Möglichkeit zur Entwicklung der Freiheit dadurch, dass wir auf Erden verkörpert sind und dadurch in eine Sphäre versetzt sind, die so weit wie nur irgendwie möglich vom geistigen Zentrum entfernt ist. Also sozusagen in die Welt der größten Geistesferne, in einer gewissen Weise. Und wir sind bis jetzt noch nicht so weit, diese Freiheit auch in einem geistigeren Zustand ausüben zu können oder behalten zu können. Das heißt, selbst wenn wir jetzt nur in die nächste Ebene gehen, in die ätherische Ebene, würden wir heute in einem rein ätherischen Leib es noch nicht schaffen, diese Freiheit zu entwickeln. Und wir müssen bis zum Ende der Erdentwicklung oder besser gesagt bis zum Ende unserer Verkörperungen auf Erden, also unserer physischen Verkörperungen auf Erden, so weit sein, dass wir diese Freiheit auch dann entfalten können, entwickeln können, wenn wir in einem ätherischen Leib nur uns bewegen. Das wird einmal der nächste Schritt sein. Und Das hängt zum Beispiel zusammen mit der Auferstehungsfrage. Diese wichtige Frage der Auferstehung des Leibes. Wenn man denkt, was hat es mit dem zu tun? Das ist ein eigenes Thema, wenn wir vielleicht zu Ostern noch genauer besprechen können. Aber die Grundlage davon ist, dass das die Auferstehung des Leibes notwendig ist, um, also Auferstehung des Leibes grob gesprochen, heißt das dann, dass der Ätherleib bestimmte Eigenschaften des physischen Leibes mitnimmt, nämlich die Eigenschaften mitnimmt, aus denen die Freiheit entspringt, diese Abtrennungsmöglichkeit. Weil ein normaler Ätherleib, so wie er jetzt ist, ist sozusagen, wenn man will, zu durchlässig, zu stark verbunden mit der umgebenden ätherischen Welt und steht unter dem Einfluss, dass er dass man keine Freiheit drinnen entfalten können. Und wir müssen da also schaffen, eine gewisse Grenze ziehen zu können, bis zu einem gewissen Grad. Das heißt deswegen nicht, dass dann der Ätherleib des Menschen vollkommen abgeschlossen ist. Das ist nicht notwendig, das ist unser physischer Leib in Wahrheit auch nicht. Wenn wir nur unseren physischen Leib unabhängig von der Umgebung, könnte er gar nicht bestehen. Also wir müssen atmen, wir müssen Nahrung zu uns nehmen, also da ist ein ständiger Austausch mit der Umgebung da. Trotzdem können wir uns innerhalb dieses physischen Leibes absondern. Absondern, genügend absondern, eben um auch diese Freiheit entwickeln zu können. Also das mitzunehmen, das müssen wir schaffen, bis zu unserer letzten irdischen Inkarnation. Sonst haben wir es sehr schwierig, die eigentliche Menschheitsaufgabe zu vollenden oder den nächsten Schritt eben zu machen, eben wirklich diese Fähigkeit der Liebe auch zu entwickeln. Weil ganz ausgereift ist die dann, oder zumindest die nächste Stufe hat sie dann erreicht, wenn wir das eben auch im Ätherleib entfalten können. Und damit dann eben auch in höhere Weltensphären hineintragen. Weil man muss ja auf der anderen Seite auch dazu sagen, wenn die Hierarchien über uns diese Freiheit nicht haben, die der Mensch potenziell hat, heißt das auf der anderen Seite auch, dass sie diese Liebefähigkeit nicht in dem Sinne haben, wie sie der Mensch entwickeln kann. Und es geht darum, dass also die Fähigkeit, die im Menschen ganz klein und ganz keimhaft vorhanden ist, dass die, wenn mit irgendwas vergleichbar ist, eben nur mit dem vergleichbar ist, was wirklich durch den Christus bzw. durch die Trinität in die Welt hineinkommt. Die Trinität, der Christus, die haben natürlich die Freiheit, weil die sitzen sozusagen unmittelbar in der Quelle drinnen, in der Quelle, aus denen alles Schöpferische entspringt. Und dann gibt es darunter diese ganze Abstufung der neuen Engelhierarchien, die haben alle diese völlige Freiheit und diese völlige Liebefähigkeit nicht, sondern nur in eingeschränktem Maße. Und unten, ganz unten am anderen Ende, steht der Mensch, der jetzt ganz keimhaft, ganz klein etwas entwickelt, was nur da oben an der Quelle zu finden ist. Das heißt, was irgendwie damit vergleichbar ist. Und damit wird aber in dem Menschen auch eine künftige geistige Hierarchie vorbereitet, die, da haben wir natürlich noch sehr lange Zeit, nämlich so lange Zeit, bis unsere ganzen 7 planetarischen Entwicklungsstufen vorbei sind, dann werden wir eine Entwicklungshöhe erreicht haben, wie sie die Elohim während der Erdenschöpfung hatten. Das heißt, wir haben dann eine vergleichbare Rangstufe erreicht. Die bedeutet, dass wir dann auch Weltenschöpfer werden können. Und das heißt, wir werden eine Welt, wenn alles so läuft, wie es geplant ist, wenn man so sagen will, das muss man immer dazu sagen, weil durch die Freiheit, die dem Menschen zugedacht ist, entsteht auch erstmals, wirklich erstmals in dem ganzen Schöpfungsgeschehen, erstmals jedenfalls seit dem alten Saturn, alte Sonne und so weiter, erstmals die Möglichkeit, dass das Ganze auch schief gehen kann. Dass es nicht dieses Ziel erreicht, das eigentlich geplant ist. Also beim alten Saturn war klar, dass der sein Entwicklungsziel bis zu einem gewissen Grad erreicht, auch wenn halt gewisse Widersacherkräfte drin sind, aber das ist sowieso im ganzen Plan drinnen, aber da war gesichert, dass das sein Ziel erreicht. Das ebenso bei der alten Sonne, ebenso bei dem alten Mond. Ab der Erdenentwicklung jetzt ist das nicht mehr gesichert. Es ist zwar ziemlich, trotz allen, trotz aller Widerstände und so ziemlich wahrscheinlich, dass es in die Richtung geht, weil natürlich sehr, sehr viele und sehr starke geistige Kräfte in die Richtung mitarbeiten. Also wir stehen ja als Menschen nicht alleine da und aus eigener Kraft könnte man das natürlich alles nicht machen, aber wir sind in gewisser Weise das Zünglein an der Waage. An uns hängt es letztlich irgendwann einmal auch irgendein kleines Sandkörnchen ins Getriebe hineinzuwerfen und das Ganze steht und funktioniert nicht mehr. Also im Prinzip diese Möglichkeit hätte der Mensch. Und dann ist eigentlich die ganze planetarische Entwicklungskette geht dann an ihrem Sinn vorbei. Also das ist das erste Mal in der Entwicklung, dass ein Wesen dazu, ich sage mal, fast eingeladen wird, mit die Verantwortung dafür zu tragen. Die ganzen Hierarchien über uns bislang nicht hatten. Nicht einmal die Seraphim oben. Also von den Seraphim oben bis zu den Angeloi unten, die haben alle nicht die Möglichkeit, die Schöpfung aufzuhalten, sozusagen. Wir haben sie. Wir haben die Möglichkeit, sie scheitern zu lassen. Eben ohne dem ist die Freiheit nicht möglich. Und das heißt, Menschendasein heißt, dass es in einer gewissen Weise auch immer auf des Messers Schneide. Also wir gehen immer so einen Grat entlang. Wenn man sich also das wirklich in den kosmischen Dimensionen vorstellt, ist das was Gewaltiges eigentlich, was auf unseren Schultern irgendwo mit liegt. Wie gesagt, wir haben gewaltige Hilfe auch dabei. Also wir müssen jetzt nicht gleich zum Zittern anfangen und sagen, wie soll ich das als Mensch verantworten können? Ich meine, wir können es dadurch verantworten, dass wir zunächst einmal in unserem ganz kleinen, engen Bereich mit unserer eigenen Freiheit verantwortungsvoll umgehen. Das ist der Weg dazu. Also wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen darüber, gleich was mit dem ganzen Kosmos passiert, sondern wir müssen einmal in unserem unmittelbaren Bereich schauen, dass wir dort eben lernen, mit unserer Freiheit umzugehen. Nicht zu verwechseln, Freiheit mit Ausleben des Egoismus und so weiter. Das ist alles sehr schwierig, weil es liegt so alles so dicht beisammen irgendwo. Und es ist sehr schwer, in der Praxis dann nämlich sehr schwer zu unterscheiden, was ist es jetzt. Also, wir müssen erinnern, aber die Maria dann drauf kommt ja eigentlich, hat sie das halt sehr genossen, es war so ihre geistige Eitelkeit halt bis zu einem gewissen Grad, dass sie den Johannes halt da geistig inspiriert hat. Und man kommt sich toll vor, weil ich ströme halt über und alle nehmen davon auf und mach doch was Gutes. Ja, es ist was Gutes dabei. Aber in dem Moment, wo schon wieder ein bisschen die versteckte Eitelkeit drinnen ist, die eigentlich sich erleben will im anderen und sich wieder gespiegelt sehen will im anderen und natürlich dann auch haben will, dass die Geistigkeit dort genauso herauskommt, wie immer das vorstelle, nicht anders, dann erlaube ich dem anderen Menschen letztlich die Freiheit dabei. Und dann ist es im Grunde ein Missbrauch, und zwar gar kein kleiner Missbrauch geistiger Kräfte. Und nur es überhaupt zu bemerken, ist schon sehr schwierig. Weil die andere Seite kann wieder nicht sein, gut, also ich sag nichts mehr, ich sperre mich in meine Kammer ein, ihr müsst machen wie ihr, lasst euch die Freiheit. Und man hat auf der anderen Seite die Verpflichtung, was man sich geistig erarbeitet hat, auch irgendwie wirksam in die Welt zu setzen. In verschiedenster Weise kann das sein, aber sicher auch so eben, dass andere Menschen diesen Impuls aufnehmen können. Und wie tue ich das, ohne aber in ihre Freiheit einzugreifen? Nicht wahr? Das heißt, ohne sie auch nur unbewusst also in einer bestimmten Richtung zu prägen und zu beeinflussen und sie in eine bestimmte Richtung hinzudrängen. wo sie sich vielleicht gar nicht gedrängt fühlen. Ich meine, sie fühlen sich halt eines Weges geleitet. Aber wer sagt, dass das der Weg sein muss, den gerade der Mensch oder der Mensch gehen muss? Vielleicht muss der einen anderen Weg gehen. Und das ist also in den Details ist das sehr, sehr subtil zu behandeln, die Geschichte. Das ist, also es gibt unheimlich viele Fallen und je mehr man geistige Entwicklung anstrebt, also desto mehr muss man wirklich jede innere Seelennuance, die man ganz im Stillen hegt, schon umdrehen und einmal bewusst anschauen, was steckt da eigentlich dahinter. Welche Kräfte wirken da mit? Und dann wird man darauf kommen, dass es eben mit Sicherheit nicht immer nur die ganz reinen Motive sind, sondern dass eben halt anderes auch hineinmischt. Und jetzt wird es noch schwieriger dadurch, dass man sagt, ja, aber trotzdem, ich stehe auf einem gewissen Entwicklungsstandpunkt, ich kann auch gar nicht einmal alles in voller Reinheit geben und tun. Das ist das Nächste. Und ich bin trotzdem verpflichtet, den nächsten Schritt zu tun. Und ich muss in Kauf nehmen dabei, dass eben was schief geht, wie wir es schon am Anfang gesagt haben. Und dass ich damit auch Karma auf mich lade und so weiter. Also da muss man schon sehr, sehr, sehr weit entwickelt sein, ein ganz hoher Eingeweihter sein, dass man dann durch das, was man tut, kein Karma mehr auf sich lädt. Das sind dann diese wenigen, ganz wenigen, die so weit sind, dass sie für sich selbst keine irdische Inkarnation mehr brauchen, die das abgeschlossen haben bereits und die sich nur inkarnieren zum Wohle der anderen Menschen. Die sind so weit, dass sie das, was sie aus dem Geistigen heraus tun oder was sie eben überhaupt tun in der Welt, so tun, dass dadurch kein Karma entsteht. Das heißt, dass sie weder anderen noch sich selbst dadurch einen Schaden zufügen. Weil das ist ja auch immer wechselseitig. Also Karma bedeutet immer, Karma auf sich laden bedeutet anderen einen Schaden zuzufügen, aber zugleich ja auch sich selbst. Es ist immer beiden. Und das wird dann so deutlich, also bei dem Mysteriendrama, nein, im vierten Drama beim Capesius zum Beispiel, der ist ja dann dieser Opferweise, der in der ägyptischen Zeit, also da gibt es einen Rückblick in die ägyptische Zeit, und da wird so eine Einweihungszeremonie durchgeführt. Die Maria in ihrer damaligen Inkarnation ist also als der Einweihungsschüler dort und soll jetzt also im Tempel eingeweiht werden. Und nach der alten ägyptischen Einweihung war es ja so, dass die Priester eben übernehmen mussten die Stelle des Ich. Dieser Person, weil das Ich wurde bei der Einweihung ausgeschaltet, musste völlig ausgeschaltet werden und dafür ist also diese Gemeinschaft der Priester eingesprungen und der Opferweise hatte also insbesondere die Aufgabe, diesen Prozess also einzuleiten und zu überwachen und indem er bestimmte mantrische Formeln spricht und so weiter und meditiert in die Richtung und ganz bewusst verweigert er das. Und dadurch geht diese Einweihung ganz katastrophal schief, indem sie zwar jetzt die Maria, also damals in einer männlichen Inkarnation als junger Bursch sozusagen, zwar geistige Einblicke hat, aber plötzlich alles aus ganz persönlichem Erleben heraus schildert. Also ganz mit dem Ich, das irgendwo begleitet. Also und totaler Frevel. Also es kommt ja dann nicht weiter raus, was da alles nachher passiert ist. Also wahrscheinlich war das Katastrophe und ich nehme fast an, dass den Opferweisen dann den Kopf kürzer gemacht haben, weil das, also viel schlimmer kann man es nicht tun. Und er tut es aber aus dem Bewusstsein heraus, es ist bereits die spätägyptische Zeit, er spürt bereits, dass ein neues Zeitalter herankommt, in dem die Persönlichkeit des Menschen wichtig wird und berücksichtigt werden muss. Und das heißt, er tut eigentlich was Richtiges, weil er richtig die Zeichen der Zeit sieht. Und trotzdem führt das Ganze im Grunde zu einer Katastrophe, die ihm durch Inkarnationen nachhängt. Weil das hat dann wieder Folgen für die späteren Inkarnationen, auch für diese mittelalterliche Inkarnation. Also diese ganzen problematischen Verhältnisse, die sich daraus ergeben, haben dort einen gewissen Ursprung. Und auch das muss uns vielleicht bewusst sein oder bewusst werden, wenn wir aus dem Geistigen heraus handeln, überhaupt wenn wir handeln, aber insbesondere eben wenn wir handeln so, dass wir die geistige Entwicklung fördern wollen durch unser Tun. Und es durchaus auch in richtiger Weise tun, soweit es in unserer momentanen Kraft steht, dann kann das trotz allem bedeuten, dass wir damit schicksalsmäßige, gravierende Folgen für nächste Inkarnationen auf uns laden. Und dass wir auch anderen Menschen damit nicht nur, obwohl es in die richtige Richtung geht, trotzdem auch ein schwieriges Schicksal aufladen. Weil die Nachwirkungen sind natürlich dann auch bei der Maria zu finden, die sind beim Johannes zu finden im Drama. Also alle die beteiligten Personen dort. Ja, das geht sogar so weit, dass im vierten Drama dann herauskommt, dass auch der Benediktus, der eigentlich bis dahin so irgendwie über den Dingen steht, dass der auch, also ganz persönlich hineingerissen wird in die Geschichte. Der steht dann auch nicht mehr souverän darüber. Und das ist letztlich auch eine Folge dieser ganzen Geschichte, weil er war damals dort der oberste Priester, der halt diese Tempelzeremonie geleitet hat. Und das heißt, das Ganze, was ihm... Aha, der Wolfgang greift gerade an. Ja, jetzt bin ich nicht da. Sehe gerade. Das...
Es gab eine Einweihung jetzt.
Genau. Also auch auf ihn, auf diesen hohen Eingeweihten, hat das Folgen. Hat das gewaltige Folgen. Und trotzdem kann man nicht sagen, dass der Capesius als Opferweiser damals eigentlich schlecht gehandelt hat. Also hätte er das unterlassen und hätte gesagt, ja, ich bin immer ein braver Opferweiser, ich mache meine Aufgabe, wie es schon seit Jahrtausenden der Fall ist, und so machen wir das immer weiter, na, dann würde nie die nächste Kulturepoche entstanden sein, also wenn das alle so gemacht hätten. Also es entsteht dadurch, dass er eigentlich aufbegehrt innerlich gegen das, was alte Tradition ist und was aber sich zu dem Zeitpunkt bereits beginnt zu überleben. Aber es ist eben natürlich noch nicht die Fähigkeit vorhanden, es in einer Weise umzuwandeln, dass das so bruchlos und ohne Schwierigkeiten vor sich geht. Das heißt aber, das muss einem klar sein, dass man also mit solchen Dingen zu rechnen hat. Also das heißt, in Wahrheit ist der geistige Weg des Menschen überhaupt, weil es geht jetzt gar nicht einmal nur darum, ob man jetzt speziell einen Einweihungsweg geht oder ob man einfach als Mensch in der Welt drinnen steht, weil letztlich machen wir alle schneller oder langsamer diese Entwicklung durch. Alle werden wir immer mehr vor solche Situationen geführt werden, ja, wo wir dann auch in der Zukunft bewusster entscheiden müssen, oder bewusster ins Auge schauen, wir machen jetzt eine Entscheidung, die hat karmische Folgen und die wird uns bis zu einem gewissen Grad auf den Kopf fallen und trotzdem ist sie notwendig. Wo wir sozusagen mit offenen Augen dem entgegentreten und sagen, wir tun es trotzdem, weil es in die Zukunft führt und auch wenn wir es jetzt nur unvollkommen tun können, tun wir es trotzdem. Tue ich es trotzdem.
Die Zen-Buddhisten haben da einen schönen Spruch.
Ja.
Und zwar, wenn du dir etwas ersparen willst, ja, ersparst du nichts. Und willst du es dir nicht ersparen, ja, dann hast du es eh.
Ja, richtig. Es stimmt, also, weil wenn man es verweigert, dann sind die Folgen eh noch viel schlimmer in Wahrheit. Also es ist, man kommt nicht aus, aber das heißt, das Neue ist ja eigentlich eh nur unter Anführungszeichen, dass wir von jetzt an immer mehr mit dem Bewusstsein dabei sind. Das ist in der Vergangenheit ja auch schon so passiert. Man hat sich halt einmal irgend so traumwandlerisch irgendwas gemacht und das hat halt dann Folgen. Und dann in einem späteren Leben wundert man sich, wieso man halt immer wieder Prügel vor die Füße kriegt in bestimmten Situationen. Aber für die Zukunft wird das also wacher sein müssen. Wird es auch werden. Darum ist ja trotzdem auch diese Mysterien-Dramen-Geschichte eine ganz gute Anregung, sich einmal damit auseinanderzusetzen. Also, und das durchaus unter Anführungszeichen normalen Menschen zu zeigen, die also keine Vorbildung diesbezüglich haben, halt einfach nur ein gewisses Interesse natürlich haben müssen, aber dass man es auch so herunterholt, dass es verständlich wird irgendwo. Man muss es ja dann nicht zustimmen oder so, das ist ja gar nicht notwendig. Also das ist überhaupt ganz wichtig, wenn man Anthroposophie vertritt in irgendeiner Form. Man kann erzählen davon, man kann es darstellen, aber man darf niemand auch nicht suggestiv beeinflussen wollen, du, das ist das Richtige und so musst und so weiter. Es muss völlig freilassend sein. Und trotzdem muss man ganz fest dahinter stehen und sagen, so ist es. Also auch nicht so irgendwie durchlavieren und nicht so genau, weil man will nicht anecken mit der Wissenschaft oder mit dort oder da. Also man muss sich einerseits trauen, es ganz klar zu sagen, aber zu sagen, das ist das, was sich uns ergeben hat, mir ergeben hat, was Steiner gesagt hat, was mir davon eingeleuchtet hat, das kann ich weitergeben. Ihr müsst selber schauen, was damit tut. Ich kann nur damit davon erzählen, kann sagen, was ich denke, was es für Konsequenzen hat, aber letztlich muss es jeder in Freiheit aufnehmen. Ja, das ist also ein weiter Weg. Ich bin schon wieder mit meinem Zettel, da bin ich sehr weit. Mit dem haut es irgendwas.
Entfernst dich vom Räuber, Räuber-Dasein.
Ja.
Wir rauben ja eigentlich an dem Geistesschatz von Rudolf Steiner ständig. Und wir freilassen es. Ist noch weniger Raum.
Ja. Ja. Nein, aber er hat es ja geschenkt auch.
Ja.
Naja, vielleicht kann ich das ein bisschen im Kurzüberblick. Also es geht hier ausgehend, weil das von den beiden letzten Buchstaben Shin und Tao, die aber genau eben diesen Aspekt ja symbolisieren, ausdrücken, verkörpern geradezu, also dieses Geistige wirklich herunterzuführen. Also wirklich auch bis zum Keins-Prinzip letztlich herunterzubringen, wenn man das so will. Das Tau-Zeichen ist das Zeichen der Keins-Brüder, der Keins-Söhne in Wahrheit. Also der Hiram, der Tempelbaumeister, ruft die Leute unter dem Tau-Zeichen zusammen, weil er ist der, der es wirklich auf die Erde herunterbringt. Und also Shin und Tau, das im Übrigen schon sehr schön drinnen steckt, im ersten Wort wieder mal, ich erinnere mich an unser Brigitte. Da ist das Shin drinnen, da ist das Tau drinnen, als sehr wesentliche Elemente. Und zwar ist das gerade also auch am Brigitte am Ende drinnen, also dieses Shit und da drinnen noch mit dem J, Shit, da ist das I drinnen, das J, wissen wir ja, dass das für das Ich steht. Das ist also der Buchstabe, das Zeichen, das für das Ich steht. Für das große göttliche Ich in dem Fall, aber natürlich im Kleinen auch für unser menschliches Ich. Das heißt also dieses Brigitte, wenn wir geistig schöpferisch tätig sind, machen wir auch dauernd dieses Brigitte im ganz Kleinen durch. Also im Brigitte, wie haben wir es da aufgeschrieben, das Bet steht für die Form, ja, Buh ist immer was Umhüllendes, eine Form. Shin ist eben dieses geistige Feuer, aber zugleich also die Ursubstanz auch, könnte man sagen, die Urmaterie schlechthin, oder wo Stoff und Form noch gar nicht geschieden sind, ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon kurz einmal angesprochen. Ja, weil es gibt dann später eine Ursubstanz, die auf der alten Sonne erst entsteht, die der Feuernebel genannt wird, die also das Wärme- und Luftartige enthält. und die Steiner oft als die eigentliche Ursubstanz anspricht. Aber das ist die, etwa auch nennt den Akasha-Stoff. Das ist zum Beispiel die Substanz auch, in der die Akasha-Chronik aufgeschrieben ist, wenn man so will. Dieses reine Shin ist etwas, was noch davor ist. Weil bei dem Feuernebel oder bei der Akasha-Substanz, bei dem Akasha-Stoff, da kann man wirklich schon von einer Trennung von Stoff und Form in einer gewissen Weise sprechen. Das heißt, von dem geistig-schöpferischen und dem gewordenen. Im Shin ist beides noch zusammen. Es hat eine Seite, die ins Substanzielle, das heißt ins Gewordene hineingeht, es hat aber zugleich eben noch die schöpferische Kraft in sich. Also es ist nach beiden Seiten offen, es ist also vor der Scheidung in Stoffliches und Geistiges, könnte man sagen, es ist beides noch. Also das ist das, was auch ganz am Anfang des Saturn da war, und wenn wir schöpferisch tätig werden, dann müssen wir auch immer wieder dort hineingreifen. Also das heißt noch über diesen Feuernebel, über diesen Akasha-Stoff hinaus eigentlich, bis zu diesem Urfeuer zurück. Das lebt im Shin drinnen. Das heißt, also in dem Wort Bereshit ist Shin zunächst diese aufbauende Substanz drinnen, die aber in einer Hülle mit dem Bet auch drinnen ist. J steht für das Ich, das mit Tau, mit dem T am Ende, in dieser ganzen Hülle zu arbeiten beginnt. Das Ganze kann man beziehen, wenn man den Menschen nimmt, kann man es beziehen zum Beispiel auf die Arbeit an unseren Leibeshüllen. Weil das Ich arbeitet an unseren Leibeshüllen, dann ist in dem Bereshit gemeint, mit dem Bo sind unsere Leibeshüllen gemeint, in dem sich zunächst einmal eine gewisse Erregsamkeit entfaltet, eine seelische Erregsamkeit mit dem Resch. Im Resch haben wir immer gesagt, das ist die astralische Tätigkeit, die seelische Tätigkeit. Das heißt, das sind aber Kräfte, die aus der Vergangenheit herübergekommen sind. Nicht wahr? Das sind, wenn man so will, die Substanzen, die Ergebnis sind der vorangegangenen Entwicklungsstufen. Alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, wenn man so will, die drei Mütter auch von mir aus. Die kommen jetzt auf der seelischen Ebene in dem Resch heraus und sind einmal regsam. Das heißt, wir haben eine Hülle, in der regt sich etwas Astralisches, das ist zunächst, aber alles kommt nur aus der Vergangenheit. Hat noch nichts mit unserem Ich zunächst unmittelbar zu tun. Jetzt aber schlägt dann mit dem Shit, Bereshit, mit dem holen wir dieses alte Saturnfeuer herein durch unser Ich und fangen damit an zu arbeiten in dieser Leibeshülle, in diesem Tempelbau sozusagen. Das heißt, wir haben im Prinzip einen Tempel geschenkt bekommen, den Tempel der Götter, der ein Werk der Vergangenheit ist, und den beziehen wir jetzt, und jetzt fangen wir an, dort das umzumodeln komplett. Und fangen da drin an, ganz was Neues zu machen, neue Tapeten, größere Fenster und was weiß ich. Also gehen wir es heftig an. Und das ist eine sehr starke Tätigkeit. Und noch was Interessantes ist da drinnen, das Bet und das Tau, also das Bet am Anfang, das Tau am Ende. Dieses Bet am Anfang deutet eben auf die Vergangenheit zurück. Das Tau, das ist die neue Zukunft. Und das hängt zusammen sehr stark auch mit diesen beiden Säulen, die etwa im Salomonischen Tempel waren. Die beiden Säulen werden genannt Jachim und Boas. Die kommen immer wieder, die geistern immer wieder durch alles Mögliche. Also nicht nur im Tempel sind sie drinnen, sie sind zum Beispiel auch in dem kabbalistischen Lebensbaum drinnen, veranschaulicht durch die linke und die rechte Kolonne hier im Lebensbaum. Wobei sehr wichtig ist, dass es dann noch im Lebensbaum eine dritte Säule gibt, die eigentlich unsichtbar in Wahrheit dazwischen steht und die den Ausgleich dann zwischen beiden schafft, die aber schon sehr, sehr dann weist in das Christliche hinein. Das ist, die entsteht eben durch die Einwirkung des Christus in Wahrheit. Also wird dieser Ausgleich geschaffen zwischen diesen beiden Säulen, zwischen dem, was Vergangenheit ist und dem, was Zukunft ist oder wird. Diese beiden Säulen, die auch einen Zusammenhang haben oder auch etwas stehen für den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens, also auch das mit den Paradiesesbäumen hat das etwas zu tun. Wir werden das dann vielleicht im nächsten Semester besprechen, wenn wir weitergehen zur sogenannten zweiten Schöpfungsgeschichte. Haben wir ja schon angedeutet, dass wir dort weitergehen, da können wir das also noch genauer besprechen. Die kommen interessanterweise dann wieder vor in der Apokalypse. Dort begegnen wir ihnen wieder, da gibt es also so ein Siegelbild, das auch Steiner gezeichnet hat oder entworfen hat zumindest. Da sind auch wieder diese beiden Säulen drinnen. Das ist das vierte Siegelbild. Das vierte ist wieder sehr deutlich auf die Erdentwicklung weisend. Da sind die beiden Säulen, bei einem ist ein J und beim anderen ist ein B drinnen.
Das ist Moses.
Naja,
das ist ziemlich gut und die Städte eigentlich, oder?
Ja, auch irgendwie. Es ist die Vergangenheit und die Zukunft, es ist das, was in den Bereshit drinnen liegt. Es ist das, was aus der Vergangenheit mitnehmen und durch Umgestaltung in die Zukunft führen.
Mhm. Und das ist auch dieses Kontrollerschein. Der Dollar mit den zwei, das sind Jachim und Bohr.
Ja.
Ist nur eine gemacht, das sind die beiden Säulen. Das ist eine freibauerische Note, der Dollar.
Ja, bei den Freibauern natürlich, die haben sehr, sehr stark. Nur die wissen das natürlich, die meisten, ich meine, das ist heutzutage ist das im Großen und Ganzen äußerer Verein, die sich halt irgendwie versuchen, in Machtpositionen da Netze zu ziehen, sozusagen, wie sagt man, Networking zu betreiben, im ausgedehnten Sinn. Also es ist da kein Bewusstsein mehr für die Geist, bei den wenigsten, also für die geistigen Kräfte, die dahinter sind. Also das sind diese beiden Säulen, die drinnen sind und eben, was mit dem Jachin hineinkommt, also mit dem Ich-Prinzip, in dem Jachin ist ja wieder das J drinnen, da ist das Ich-Prinzip, also das ist das, was eben wirklich Schöpferisches aus der Freiheit hereinbringt, was sich selbst gegen die Trinität letztlich auflehnen kann, wenn es will, also da ist natürlich der Weg auch offen für alles Mögliche, was schief gehen kann. Was ich noch kurz ansprechen möchte, dass wir es auch so ein bisschen im Kasten haben. Wir haben ja schon in der Vergangenheit öfter mal über die Kabbalisten gesprochen und wie die diese ganzen Dinge darstellen. Ich möchte dazu noch eine kleine Ergänzung geben, die so aus der mittelalterlichen Kabbala stammt. Man muss denken, so die meisten kabbalistischen Schriften stammen eigentlich aus der mittelalterlichen Zeit, also von früher sind kaum Aufzeichnungen oder dergleichen erhalten. Das älteste Werk ist dieses Sefer Yetzirah, über das wir öfter gesprochen haben. Sefer Yetzirah schildert die ganze Entwicklung aus der Geschichte der Ätherwelt, aus der Perspektive der Ätherwelt, das heißt der Stufe tiefer, als wir es jetzt hier mit der Schöpfungsgeschichte betrachten. Das heißt, es wird dann auch sicher noch interessant werden, das wieder zu betrachten im Zuge dieser zweiten Schöpfungsgeschichte, weil die spielt sich im Wesentlichen in der Ätherwelt ab. Und das findet den Übergang von der Ätherwelt dann bis zur physischen letztlich. Daher jetzt also ein bisschen eine Schilderung, wie diese mittelalterlichen Kabbalisten das darstellen oder zumindest einzelne darstellen, also namentlich dieser Isaac Luria, der einer der ganz bekannten Kabbalisten ist. Ein Teil davon kennen wir schon, also diesen Ursprung aus dem Ein-Sof, also aus dem Nichts heraus, was in etwa identisch ist mit dem Nirvana. Aus dem Ein heißt eigentlich nicht, Ein-Sof heißt dann nicht begrenzt, und dann gibt's noch das Ein-Sof-Aur, das nicht begrenzte Licht, das mit dem dann die Schöpfung beginnt, hervorzutreten, sich beginnt zu offenbaren. Das heißt also, man muss sich vorstellen, dass aus dem Nichts heraus, also dieser Lichtstrahl dann heraustritt und dann beginnt sich eine äußere Welt zu entwickeln. Und dieses schöpferische Licht, das da heraustritt, dieser Lichtstrahl oder diese Lichtlinie, die heraustritt, ist zugleich aber auch nach dieser Ansicht die Substanz, aus der, mal diese Sephirot geschaffen werden. Diese Sephirot werden auch Gefäße genannt oder Schalen genannt. Kelim im Hebräischen dann. Kelim oder auch Klipot, das ist dasselbe Wort, lustigerweise, nur in einem anderen Dialekt ausgesprochen.
Das Kelim mit K wahrscheinlich?
Mit K, ja.
Und das Klipot?
Das Klipot, das Glied ist mit einem Kopf, das ist dann mit diesem Q, das ist einer dieser letzten Buchstaben, die... Wo haben wir denn? Ich glaube, mit den Buchstaben von der Hand. Dieses Kopf, das wird als K ausgesprochen. Ist eigentlich unser Quä daraus geworden, aber es wird ganz klar als K ausgesprochen. Mhm.
Mhm. Ja. Kelim erinnert mich an Killing oder Chilling.
Ja, genau. Der Name ist richtig, ja. Ob es damit was zu tun hat, kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht sagen. Könnte sein, aber das weiß ich nicht. Jedenfalls, es strömt also dieses Licht aus der schöpferischen Quelle heraus, bildet also nach und nach diese Gefäße, wenn man so will, diese Lichtgefäße, aus Licht geformte Gefäße. Das heißt, da hat man auch diesen Übergang von Substanz und Form, also dieses ursprüngliche schöpferische Licht, das da herauskommt, hat eigentlich weder das eine noch das andere. Also es ist beides drinnen noch, es ist Substanz und Form, aber es trennt sich dann jetzt. Jetzt in dem Moment, wo es in die Sichtbarkeit tritt, ins Äußere tritt, beginnt es sich zu trennen. Das heißt, es entstehen die Gefäße, die aus Licht sind, die aber zugleich mit Licht gefüllt sind. Also und aus dem Licht geschaffen sind. Das heißt, in dem Licht wohnt zugleich die schaffende Kraft, aber es ist zugleich auch die Substanz, aus dem diese Sephirot gestaltet werden. Und dann ist ja dieser Lichtstrahl heißt übrigens Kaf, da ist wieder das dieses Q drinnen, dieses Kof, das Buchstabe, also Kaf heißt diese, das heißt eigentlich Linie, gerade Linie, Linie des Lichts ist aber damit gemeint, also die Linie des schöpferischen Lichtes. Und dadurch entstehen diese 10 Sephirot zunächst einmal in diesem Art Schöpfungsblitz, von dem haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Also Schöpfungsblitz ist eine mehrjetztdeutsche Übertragung dessen, was dahinter steckt. Das hebräische Wort ist sehr kompliziert. Das heißt Seder Histal Shelut. Und das heißt so viel wie geordneter Entwicklungslauf. Das heißt, es gibt eine gewisse Reihenfolge in der Entwicklung drinnen, die letztlich zusammenhängt mit der Entstehung der Planetensphären, mit den einzelnen Planetensphären. Das hängt ja damit zusammen, also wenn ich das anschaue, darüber wäre das Einsoffnung, also das Nichts, wenn man es jetzt schematisch uns denken würde, ist ganz gut, dass es nicht da auf ist, da ist nichts, aber es dem kommt also dieser schöpferische Lichtstrahl, Kaff heraus, das bildet den Kristallhimmel, das ist, wo im zweiten Schöpfungstag von der Feste gesprochen wird, das ist das, was die Griechen den Kristallhimmel dann genannt haben. Das ist also noch jenseits des Tierkreises. Mhm. Das heißt, von da geht es dann in die nächste Sphäre, die Tierkreissphäre, hinüber. Mhm. Kochma geht dann hinüber zur Saturnsphäre, Jupitersphäre, also das heißt, der Blitz kommt da rein, geht da rüber, geht da rein, geht jetzt von der Saturnsphäre zur Jupitersphäre.
Was nicht eingezeichnet ist, ne?
Ist nicht eingezeichnet, nein, die Linie ist nicht eingezeichnet. Es ist keine dieser Verbindungslinien. Ja. Das ist wieder was Eigenes. Also Blitz geht so, da, jetzt da hinüber. Jetzt geht es da hinüber zum Mars. Nächste Linie hinüber Venus. Merkur, ja, von Venus zu Merkur gerade hinüber, von da zur Mondensphäre, Jesod, hängt mit der Mondensphäre zusammen und dann zur Erdensphäre hinüber.
Was, das ist schon mal richtig einzeichnet, was da für Figur rauskommt, für Geometrie.
Nein, es ist wirklich so, es schaut wie ein Blitz aus. Es schaut absolut so wie ein Blitz aus. Also es fängt gerade an, geht dann zum Schluss auch wieder gerade hinunter, dazwischen geht es so zickzack. Es ist ein richtiger Blitz. Also daher aus diesem Schema heraus ist die Bezeichnung im Deutschen dann gebräuchlich geworden. Also im Hebräischen hat es mit Blitz direkt nichts zu tun, sondern dort heißt es eigentlich nur geordneter Entwicklungslauf. Weil ja auch das Richtige ist, dass wir in diesem Ablauf des Blitzes nachvollziehen können die ganzen Schöpfungstage im Grunde. Also das geht von oben herunter, von diesem ersten Schöpfungstag beginnt es und unten stehen wir letztlich dann beim sechsten Schöpfungstag, wo der Mensch dann endlich auf der Erde steht, in gewisser Weise. Auf der Erde steht, aber im Seelischen zunächst noch einmal. Aber doch also so weit seelisch da ist, dass er jetzt dann wirklich ganz mit der Erdensphäre verbunden ist. Und der siebente Schöpfungstag in dem Sinn ist der Tag der Ruhe, der drückt sich dann, da ist dieser Blitz vorbei sozusagen, da hat es ausgeblitzt.
Du wolltest ein bisschen mehr über den Ruhetag sprechen, war das schon? Oder?
Nein, das wird noch kommen, dazu haben wir jetzt das ganze Semester Zeit, den ausführlicher zu. Das ist jetzt, bildet so ein bisschen den Übergang.
Das ist der Sabbat.
Das ist der Sabbat, ja, ganz genau. Das ist der Sabbat, das ist eben etwas, was auf allen Entwicklungsstufen eine Rolle spielt. Aber ich will jetzt, das will ich heute gar nicht mehr anreißen. Ich schaue, vielleicht bringe ich meinen Zettel da heute doch noch durch. Das nächste, was passiert, also jetzt entstehen diese Lichtgefäße in Form der Sephiroth aus diesem Schöpfungsblitz heraus. Aber dieser Schöpfungsblitz, klar, das Geistige ist so stark, dass es diese Gefäße, die aus demselben Licht heraus entstanden ist, nur eine gewisse Zeit lang aushalten. Und zwar je weiter sie, nämlich vor allem je weiter sie von der Quelle entfernt sich bilden, desto weniger können sie dem standhalten, desto verfestigter sozusagen sind sie und sie brechen. Zerbrechen dann, wenn man das als Bild nehmen will. Das ist natürlich jetzt nur ein imaginatives Bild, aber nicht was Äußeres. Und es kommt zum sogenannten Bruch der Gefäße. Also das spielt in dieser Lehre von dem Isaac Luria eine sehr starke Rolle. Also dieser Bruch der Gefäße, dadurch kommen die ganzen Schwierigkeiten in der Entwicklung dann zustande, dass also diese Gefäße zerbrechen. Und zwar nicht alle, also die ersten drei, die obersten drei, die noch ganz nah an der Quelle sitzen, die halten Stand, aber alles, was darunter ist, kriegt also Sprünge und Risse und zerbricht. Und dadurch kommt eine gewisse Unordnung hinein. Es entstehen dadurch nämlich Scherben dieser Gefäße und diese Scherben sind eben jetzt abgeschnitten von dem strömenden Licht. Das sind tote Scherben sozusagen. Das heißt, es ist etwas Gewordenes, das liegt und nicht bis zu einem gewissen Grad nicht mehr dem Schöpferischen zugänglich ist. Und das ist dann nach dieser kabbalistischen Anschauung dann auch die Quelle des Bösen letztlich, weil das ist eben was Abgesondertes, was nicht mehr in Verbindung mit der schöpferischen Quelle steht. Und letztlich ist das etwas, was sich durchzieht bis ganz nach unten und der Mensch habe dann eben mitzuwirken daran, an der Wiederherstellung dieser zum Teil zerstörten Welt. Das ist unsere Aufgabe.
Das
Gefäß wieder. Genau, genau, genau. Also das wieder rückgängig zu machen. Aber jetzt ist sehr interessant noch, und das glaube ich haben wir bis jetzt überhaupt noch nie besprochen, aber das habe ich schon mal ein bisschen gesprochen in früheren Vorfällen, glaube ich 2-3 Semestern oder so schon. Aber eines haben wir noch nicht besprochen, würde ich noch gerne unterbringen, was dieser Isaac Luria jetzt noch als eine Lösung sozusagen beschreibt, die da entsteht, oder das Bild ist recht interessant. Um eine weitere Zerstörung dieser Gefäße zu verhindern, also sie sind zwar zerbrochen, es sind Scherben herausgebrochen, aber sie sind noch nicht ganz zertrümmert, also es ist sozusagen höchste Gefahr. Und was tut man von göttlicher Seite, wenn man so will? Man verwandelt in einem Art zweiten Schöpfungsakt, werden diese Gefäße eben etwas aus dem Zentrum dieses Lichtstrahls herausgerückt und umgewandelt zu etwas anderem. Und zwar in die sogenannten 5 Gesichter. In 5 Gesichter. Also die 10 Sephiroth werden in 5 Gesichter umgewandelt. Parzuf oder Parzufim in der Mehrzahl, im Hebräischen genannt. Im Griechischen dann, also die Griechen kannten das auch, dort hieß es dann Prosopon, diese Gesichter. Also im Griechischen heißt Prosopon, heißt Gesicht einfach. Gesicht ist so etwas wie Ausdruck, Offenbarung, äußere Offenbarung eines geistigen Wesens, das dahinter steht. Und bei uns Menschen ist es ja auch so, also die Individualität drückt sich irgendwie im Gesicht am stärksten aus. Sicher, wir können sagen, den Fingerabdrücken irgendwo erkennen, aber so auf den ersten Blick wird man niemand jetzt, das ist der, sondern man schaut am ersten ins Gesicht und da erkennt man die Individualität des Menschen. Also das heißt, Gesicht ist so etwas wie die äußere Offenbarung oder eine äußere Offenbarung eines geistigen Wesens, das dahinter steckt. Das ist also mit dem Ausdruck Gesicht in dem Fall gemeint. Und 5 ist aber auf der anderen Seite, also es ist auch jetzt wieder nicht zufällig, dass es 5 sind, weil 5 ist in gewisser Weise die Zahl des Menschen. Also dieser 5 Stern auch ist die Zahl des Menschen, wenn man auf dem Kopf steht, dann ist der Trudenfuß, dann ist es das Zeichen fürs Böse auch. Also wir haben diese beiden Möglichkeiten drinnen. Also es hat was damit zu tun, dass diese Schöpfungsordnung jetzt auf den Menschen hin orientiert wird im Grunde. Und das hält also auf, dass da nur noch mehr Schaden passiert. Das heißt, eine Perspektive dahinter ist also, dass der Mensch geschaffen wurde, auch um weiteren Schaden zu verhindern. Und er zugleich auch mitwirkt. Und diese 5 Gesichter sind jetzt sehr interessant. Man sieht darin ja sehr deutlich nämlich auch den christlichen Einfluss, der zu der Zeit natürlich schon stark da war. Wenn man sich die Kabbala anschaut, es gibt ja erstens einmal überhaupt eine dezidiert christliche Kabbala auch. Also es gibt auch Christen, die sich mit diesen Lehren beschäftigt haben, aber es ist auch umgekehrt original bei den jüdischen Dingen natürlich viele Elemente aus dem Christentum auch hineingeflossen und es gab da einen gewissen Austausch. Allein diese Gliederung mit dem Einsof, also Einsof auch, dass da Trinität oben eigentlich ist, ist ja etwas, was erst aus dem christlichen Bewusstsein hereingekommen ist. Und dieses erste Gesicht, das lange Gesicht, wie es heißt, Arik Anpin, das lange oder große Gesicht, das humorlose Gesicht, das ist halt einfach das große, das im Griechischen Makroprosopon genannt, also das makrokosmische große Gesicht, ist so irgendwie das, was unmittelbar aus der schöpferischen Quelle herauslugt, könnte man sagen. Es ist ganz interessant, dass es in vielen Darstellungen, da sieht man seinen Kopf, es fällt einem aber nicht auf, es ist halt im Profil gezeichnet, und zwar soll diese Zeichnung im Profil andeuten, dass überhaupt von diesem Gesicht nur eine Seite sichtbar ist. Die andere Seite ragt ins Unsichtbare, ins Nichts sozusagen hinein. Also diese beiden Perspektiven. Also das ist so, wenn man will, etwas, was stark zusammenhängt mit dem Vaterprinzip in der Trinität, weil das Vaterprinzip ist eigentlich das, das ganz in dem Unsichtbaren drinnen bleibt. Haben wir auch öfter gesagt, der eigentliche Weltschöpfer oder der dann tätig wird, schöpferisch in der Welt, ist in Wahrheit der Christus. Der Christus ist der Demiurg, der Weltenbaumeister. Der ist der, der Hand anlegt sozusagen und beziehungsweise dann delegiert an die Elohim oder wie immer man das nennen will. Während hinten die Vaterkraft im Wesentlichen ganz in der Verborgenheit bleibt, obwohl sie letztlich alles trägt irgendwo und allem auch Substanz gibt, aber es bleibt wesentlich verborgen. Und das ist also hier in dieser jüdischen Anschauung, in dieser kabbalistischen Anschauung, dieses lange Gesicht, Arik Anpin, Makroprosopon im Griechischen. Und das wird also oft auch beschrieben als gigantisches Haupt mit weißem Haar und weißem Bart. Also das ist davon kommt durchaus auch unsere Schilderung, der liebe Gott mit dem weißen Bart und mit den wallenden Haaren, mit den langen. Das hat also alles dieselbe Quelle irgendwo. Und daraus gehen jetzt weitere Gesichter hervor. Und zwar eines, das als Vater und eines, das als Mutter bezeichnet wird. Das hängt zusammen dann mit den Sephira 2 und 3, Kogma und Bina. Das sind die da drüben. Also das Makroprosopon, das lange Gesicht, das schaut da bei Keter irgendwo herein. Also anstelle von Keter schaut da jetzt so die eine Hälfte des großen langen Gesichts herein und dann kommen zwei Gesichter, Vater und Mutter genannt. Also ein männliches, ein weibliches Prinzip, im zusammenhängend auch mit den beiden Säulen, Boas und Jachin, von denen wir schon gesprochen haben. Und diese beiden, Vater und Mutter, männliches, weibliches, bringen jetzt ein Kind hervor, ein männliches Kind, das genannt wird das kleine Gesicht. Zeir Anpin, das kleine Gesicht, das kurze Gesicht, im Griechischen Mikroprosopon. Und das sehr stark verbunden ist mit der mittleren Sephira hier Tiferet oder an deren Stelle tritt. Also eigentlich für diese ganze mittlere Ebene hier. Diese ganze mittlere Ebene im Grunde wird vertreten durch dieses kurze Gesicht. Und dieses kurze Gesicht, das ist jetzt auch interessant, das wird meistens dann auch beschrieben als eine männliche Gestalt mit Kopf und Körper. Makropros, Opa und das lange Gesicht und so, das sind alles nur Gesichter ohne Körper oder irgendwas. Hier wird also auch auf das Körperliche hingewiesen, auf die körperliche Gestalt. Und da steckt drinnen dieses kleine, kurze Gesicht mit der Gestalt dran, das ist der eigentlich tätige Weltenschöpfer. Das heißt, das ist der Christus in Wahrheit, der hier mit der mittleren Sephira Tiferet Schönheit verbunden ist, aber auch mit allem, was da auf der mittleren Ebene sich bewegt. Und der sozusagen auf dem Wege ist, auch das drückt sich in Wahrheit darin aus, wirklich auch zu suchen, dann eine Verkörperung in einem menschlichen Leib. Also genau das, was mit dem Christus ja verbunden ist, dieses wirklich sich zu inkarnieren in einem menschlichen Leib, also mit allen Sinnen und allem dran, Guf genannt, im Hebräischen Guf ist dieser menschliche Körper. Und wirklich bis hinunter vorzudringen, sozusagen nach Malkut in das Reich, also in die Erdenwelt, das ist die Erdenwelt. Und Malkut selber ist, wie viele Gesichter haben wir denn jetzt? Wir haben das große Gesicht, Vater und Mutter sind drei, dann ist vier. Jetzt brauchen wir noch ein fünftes, das ist nämlich das weibliche Kind. Das weibliche Kind ist im Grunde Malkut selber, die Erdenwelt, also das Erdenreich da unten. Dieses weibliche Kind, auch Nukwa genannt, das hängt mit Keva wieder zusammen, Eva, weiblich. Das ist im Grunde, das heißt das nichts anderes als weiblich. Also die Erdenmutter, wenn man so will. Das heißt, es geht dann darum, die Verbindung des Christus mit dieser Erdenmutter. Das ist der Weg da hinunter. Und dadurch, wenn das zustande kommt, dann kann beginnen das Tikkun Olam. Tikkun Olam ist das Reparieren der Schöpfung, könnte man sagen. Also das Wiederherstellen. Olam ist immer Welt. Olam heißt Welt. Und Tikkun Olam heißt so viel wie Wiederherstellen, Reparieren der Welt. Also von hier aus kann dann diese ganze Schöpfungsordnung, diese zerbrochenen Gefäße, diese Scherben, kann das also alles wieder in Ordnung gebracht werden. Aber das heißt, das kann nur von unten ausgehen. Das heißt, indem also diese geistige Kraft aus der schöpferischen Quelle über die Stufen dieser fünf Gesichter hier bis hinunter gekommen ist auf die Erdenwelt und von hier aus im Grunde die Erlösung des ganzen Kosmos passiert.
Und das ist im Gange.
Das ist im Gange. Das ist im Gange. Also wir sind sozusagen jetzt, dadurch, dass Christus sich auf Erden verkörpert hat, sind wir dort, dass das seinen Anfang genommen hat. Also das kurze Gesicht sozusagen hat sich verbunden, das männliche Kind sozusagen mit dem weiblichen Kind, mit der Erdenmutter. Und während oben Vater und Mutter, das sind sozusagen kosmische Väter und Mütter und das ist jetzt im Irdischen. Und von da aus beginnt jetzt oder hat begonnen bereits das Reparieren der Welt, Tikkun Olam. Und wie das weitergeht, wenn wir uns dann das übernächste Mal anschauen, wenn nächstes Mal ist drüben Einführung ins Mysterium der Arme. Danke.